Deutschlandfunk, kontrovers.
Im Studio begrüßt Sie dazu Dirk Oliver Heckmann. Einen schönen guten Tag. Montag ist Kontroverstag im Deutschlandfunk, Sie wissen das. Und wir haben Anlass, auch in dieser Woche wieder über die Folgen des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs gegen die Ukraine zu sprechen. Wir schreiben Tag 33 nach dem Überfall durch Russland. Die düstersten Befürchtungen sind Realität geworden. Zahlreiche Städte sind umzingelt. Die Zivilbevölkerung ist dauerhaftem Beschuss ausgesetzt. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Außenministerin Baerbock hat dieser Tage gesagt, Europa solle sich darauf einstellen, dass 8 bis 10 Millionen Menschen aus dem Land vertrieben werden. Das ist ein Exodus, der regelrecht biblische Ausmaße hat, aber er ist Realität. US-Präsident Biden nennt den russischen Präsidenten Putin mittlerweile einen Kriegsverbrecher, der nicht an der Macht bleiben dürfe. Und niemand weiß, was noch kommen wird. Auch ein Einsatz von Chemie und biologischen Waffen scheint nicht ausgeschlossen, bis hin zum Einsatz atomarer Massenvernichtungswaffen. Die Preise für Energie schießen schon länger durch die Decke. Die Ampelkoalition hat sich in der vergangenen Woche auf milliardenschwere Entlastungen verständigt. Immer lauter werden die Forderungen, sich dem US-Boykott von Öl, Erdgas und Kohle aus Russland anzuschließen, um den Krieg Putins und seiner Eliten nicht länger mitzufinanzieren. Massenflucht und Energiepreisschock. Schafft Deutschland das? Das ist das Thema heute hier bei Kontrovers. Und ich begrüße folgende Gäste. Helge Lindt von der SPD. Er ist Mitglied des Innenausschusses des Deutschen Bundestags. Er hat sich selbst ganz zu Beginn zur ukrainischen Grenze begeben, um Hilfslieferungen dorthin zu bringen und Flüchtende nach Deutschland zu holen. Er ist uns aus Wuppertal zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Herr Lindt.
Guten Morgen, aber aus Hamburg jetzt.
Hamburg.
Liegen daran auch technische Probleme.
Ja, dass vielleicht ich liegt das daran. Herr Lindt, herzlich willkommen. Dann Gesine Lötsch von der Partei Die Linke, stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion, deren haushaltspolitische Sprecherin. Sie sitzt für uns in Berlin, wenn ich das richtig sehe. Guten Morgen, Frau Lötsch.
Das stimmt, guten Morgen.
Und last but not least, Nina Warken von der CDU. Sie ist stellvertretendes Mitglied des Rechts- und Innenausschusses des Deutschen Bundestags und Berichterstatterin für Integrationspolitik. Sie befindet sich in Tauberbischofsheim in ihrem Wahlkreis. Guten Morgen, Frau Warken, auch Ihnen.
Guten Morgen.
Heute früh hatten Sie bereits die Möglichkeit, uns Ihre Meinung mitzuteilen. Hier eine Auswahl der Stimmen.
Mein Name ist Hans-Günter Kölden. Ich wohne in Seeg bei Schleswig und bin der Meinung, dass die russische Politik ein genereller Angriff auf die Zivilgesellschaft ist. Und dementsprechend muss sich die Zivilgesellschaft auch wehren, auch wenn es etwas kostet.
Rieger Stuttgart, es wäre fatal, wenn wir das Embargo gegen Russland aussprechen würden. Wir würden uns unserer eigenen wirtschaftlichen Kraft berauben, die ja es ermöglicht, dass wir Ukraine so unterstützen könnten.
Hier spricht Doris Zetsch aus Stuttgart. Wäre ich dafür, dass wir sofort alle Einfuhren aus Russland stoppen. Wir haben dann eine Rezession, das ist richtig, und zwar eine ganz ordentliche. Aber sollte sich der Krieg vergrößern, dann wird es noch viel teurer, wenn wir das alles hier wieder aufbauen müssen.
Als Hauptmann der Sorgtrupp. Ich sitze lieber am Lagerfeuer, als dass ich Putins Kriegsmaschinerie mit $1 unterstütze.
Ja, Böhm aus Berlin. Deutschland ist immer überfordert, egal was passiert. Andere Länder kriegen das irgendwie besser hin, habe ich das Gefühl, oder meckern nicht rum. Und solange die Deutschen im Stau stehen, weil zu viele Autos unterwegs sind, ist der Sprit auch nicht zu teuer.
Hier spricht Maria Schmidt aus Südbaden. Meine Rente immer kleiner wird, dass ich 35 Jahre gearbeitet habe und kriege 850 Euro Rente. Und die Flüchtlinge kommen und kosten 1.000 Euro Staat. Ich finde, das ist Schande. Man soll sich lieber für eigene Leute im eigenen Land kümmern.
Guten Morgen, Frau Berger aus Frankfurt. Wir kriegen ein Riesenpotenzial an begabten Menschen nach Europa. Ganz Europa ist bereit, diese Menschen aufzunehmen. Die bringen uns ein Riesenpotenzial. Wir werden uns weiterentwickelt mit denen zusammen. Das sind alles gute Sachen. Wir können doch nicht dauernd immer nur da rechnen, ob wir es vielleicht schaffen. Natürlich schaffen wir das.
Natürlich schaffen wir das, sagt unsere Hörerin jetzt zum Schluss. Massenflucht und Energiepreisschock, schafft Deutschland das? Das ist unsere Fragestellung heute im Deutschlandfunk. 00800 4464 4464, unsere kostenfreie Hörertelefonnummer, und kontrovers@deutschlandfunk.de, unsere E-Mail-Adresse. Aus aktuellem Anlass wollen wir aber kurz zu Beginn zurückschauen auf die Landtagswahl im Saarland gestern. Anke Rehlinger holt für die SPD die absolute Mehrheit und kann alleine regieren. Die CDU verliert nach 22 Jahren die Staatskanzlei. Helge Lind von der SPD. Wie überrascht waren Sie davon, dass das Ergebnis so deutlich ausgefallen ist?
Die Überraschung war da in Bezug auf die absolute Mehrheit, dass es so deutlich war. Man muss ja fairerweise sagen, dass sich schon in den letzten Wochen bei Umfragen, qualitativen Umfragen, aber auch bei entsprechender Prognostik schon eine Tendenz hin zu Frau Rehlinger und zum sehr guten Ergebnis für die SPD abzeichnete. Also es gab begründete Hoffnung, dass es positiv ausgeht, dass es so klar ausging. Das war tatsächlich eine heftige Überraschung dann.
Nina Wagen von der CDU, die Generalprobe für Friedrich Merz, die ist misslungen. Kann man das so festhalten?
Naja, man muss, glaube ich, eingestehen, dass es eine schwere Niederlage war im Saarland und wirklich ein großartiger persönlicher Erfolg auch für Frau Rehlinger. Wir, Tobias Hans, konnte den Amtsbonus nicht umsetzen, dann tatsächlich in einen Wahlerfolg. Ich glaube aber schon, dass das Saarland, was sich auch in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt hat, eine Sonderrolle spielt, dass es ein sehr spezieller Wahlkampf war, sehr auf die Ministerpräsidentenfrage ausgerichtet. Die kleinen Parteien haben praktisch gar nicht stattgefunden, was man auch am Ergebnis jetzt sieht. Wir haben dort jetzt ein Landesparlament, wo zwei große Volksparteien über 70% der Abgeordneten stellen. Das ist schon sehr besonders und deswegen glaube ich, dass es keine Prognose auf weitere Wahlausgänge in diesem Jahr haben wird.
Aber Rückenwind gab es
Bundesländern.
Rückenwind gab es auch nicht aus dem
Bund. Wir hätten natürlich gerne da auch den Schwung eines Wahlsiegs weiter mitgenommen. Aber ich glaube, wir sind insgesamt auf einem guten Weg in anderen Bundesländern und im Bund selbst auf Augenhöhe und konnten da ja in den letzten Monaten oder ja auch einen positiven Trend verzeichnen.
Gesine Lötsch von der Partei Die Linke. Ihre Partei ist regelrecht zermalmt mit 2,6%, ausgerechnet da, wo Oskar Lafontaine Rekordergebnisse eingefahren hatte. Auch in den Bundestag, das zur Erinnerung, zog die Partei ja nur wegen ihrer zwei Direktmandate ein. Steht die Linke vor der Zerreißprobe?
Drei Direktmandate,
Steht die Linke vor der Zerreißprobe?
Natürlich ist das für uns ein sehr schmerzhaftes Ergebnis und gestern Abend kamen ja schon die ersten kontroversen Kommentare. Aber ich will erstmal Folgendes sagen, Respekt für Frau Rehlinger und natürlich auch Glückwunsch an die SPD. Absolute Mehrheiten, das hat es ja schon lange nicht mehr gegeben in Deutschland bei Wahlen. Ja, natürlich ist Saarland ein besonderer Fall, keine 1 Million Einwohner. Berlin hat mehr als dreimal so viele Einwohner. Aber für uns ist es natürlich ein sehr schmerzlicher Abend, denn mit Oskar Lafontaine hatten wir viel Erfolg. Ohne ihn haben wir auch in dem Land, wo wir als Landesparlament sehr stark vertreten waren, 2009 mit 21%, eben keinen Erfolg. Und wir müssen uns natürlich auch die Frage stellen, wie konnte es passieren, dass sich die Partei und Oskar Lafontaine so auseinanderentwickelt haben. Aber erstmal natürlich auch Respekt für unsere Wahlkämpfer dort und Wahlkämpferinnen. Für die war das natürlich auch kein leichter Abend. Und wir müssen natürlich in der gesamten Partei sehen, wie wir das jetzt in eine bessere Richtung lenken.
Aber wie soll das gehen, Frau Lütsch?
Ja, das wird natürlich nicht einfach. Das habe ich ja gerade schon angesprochen. Sie haben ja davon gesprochen, dass die parlamentarische Existenz im Bundestag nur durch drei Direktmandate gewonnen wurde. Ein direkter Mandat davon habe ich gewonnen. Ich habe zum 6. Mal meinen Wahlkreis in Berlin-Lichtenberg gewonnen, saß 2002 schon mal alleine mit Petra Pau im Bundestag, damals noch für die PDS. Und wir haben uns aus diesem Tief herausgearbeitet durch konkrete Arbeit vor Ort. Und da sind wir dann schon fast beim Hauptthema unserer Sendung, ja sehr viel konkrete auch kommunalpolitische Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, nämlich das Leben für die Geflüchteten und mit den Geflüchteten hier in Deutschland so zu organisieren, dass wir ein gemeinsames, gutes Gemeinwesen organisieren können. Innerhalb der Partei, klar, gibt es unterschiedliche Auffassungen, warum die Partei nicht mehr so erfolgreich war. Ich denke, wir müssen uns auf wichtige Kernthemen konzentrieren, die soziale Sicherheit und die Friedensfrage. Und dann werden wir, wenn wir auch im konkreten Kontakt wieder mehr mit den Menschen sind, wie wir zum Beispiel in den direkt gewonnenen Wahlkreisen, hoffentlich auch wieder erfolgreicher sein.
Das sind wichtige Stichpunkte, Frau Lötsch, die Sie jetzt genannt haben, jetzt auch für diese Sendung hier, Kontrovers im Deutschlandfunk. Wir wollen uns intensiv beschäftigen mit der Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine. Das stellt ja die Ampelkoalition im Bund vor große Herausforderungen, aber auch natürlich die Länder und die Kommunen. Die Zahl der Flüchtenden, die könnte die Zahl aus dem Jahr 2015 in den Schatten stellen. Noch die Frage ist, die wir ja auch hier im Titel gestellt haben, schaffen wir das? Helge Lind von der SPD.
Es gab ja auch viel böse Kommentare in der Vergangenheit zu dem Satz von Angela Merkel, parteiübergreifend. Ich fand ihn grundsätzlich immer noch richtig. Aber der Satz zeigte damals eben auch die Richtigkeit im Bekenntnis, aber auch die Defizite der Umsetzung. Also wir haben damals erlebt, dass es monatelange, teilweise sogar jahrelange Auseinandersetzungen gab in Bezug auf die Finanzierung, die sehr ärgerlich waren. Ich habe das in anderer Funktion erlebt damals. Ich war Mitarbeiter im Landtag und örtlicher Ausschussvorsitzender, Integrationsausschussvorsitzender im Wuppertal. Und es gab permanent die Verantwortungsdebatten. Wer zahlt wie viel? Eine regelrechte Scharrerei, auch in einer Haushaltssicherungskommune, also in einer Kommune mit praktisch Nothaushalt und hoher Überschuldung, war das ein hochbrisantes Thema. Und das ist, denke ich, gerade in der jetzigen Situation bei Ballenbelastung die wichtigste Lehre, die wir rausziehen müssen. Wir schaffen das, aber wir sollten aus den Fehlern von damals auch lernen und gucken, dass wir nicht diese oft dann auch unwürdige Diskussion erleben, die sich dann monatelang zieht über Übernahme von Finanzen. Das ist, glaube ich, nicht der Lage angemessen. Und die Zivilgesellschaft macht uns vor, wie es funktionieren kann. Und was wir auch noch lernen könnten, also eine zweite wichtige Lernerfahrung, damals, das haben wir manche vielleicht vergessen, gab es in Bezug auf Syrien auch eine extrem große Hilfsbereitschaft, Euphorie, Menschen, die an Bussen warteten, die sich aber auch dann jahrelang oft nicht beachtet von der breiten Öffentlichkeit in Initiativen engagierten. Aber der Rückenwind, den es politisch gab, also das Loben, das versackte und es gab dann schnell die Debatte, die Stimmung kippt. Und die Debatte, die Stimmung kippt, war schneller als das reale Kippen der Stimmung. Auch das, finde ich, sollte vermeidbar sein dieses Mal, sondern man braucht da auch eine dauerhafte Unterstützung und Koalition zwischen Politik, die einfach nicht alles delegieren kann, aber auch Ehrenamt und Zivilgesellschaft. So wird das Schaffen gelingen, aber auch nur so.
Nina Wagen von der CDU, auch an Sie die Frage, schaffen wir das?
Ja, wir können das schaffen, wenn wir jetzt die Weichen richtig stellen. Dabei geht es einerseits schon auch darum, aus Fehlern zu lernen. Ich glaube, die Flüchtlingswelle nach 2015, in der Zeit hat der Bund den Kommunen, den Ländern doch erheblich finanziell auch unter die Arme gegriffen. Es wurden auch Mittel zur Verfügung gestellt, um Integration vor Ort möglich machen zu können. Integrationsmanager, aber auch die Integrationskurse wurden weiter aufgestockt. Das sind alles richtige und wichtige Dinge gewesen, die wir jetzt auch so weiterverfolgen müssen. Wenn es um das angesprochene Thema Ehrenamt geht, glaube ich, müssen wir jetzt schauen, dass nicht jetzt schon die Ehrenamtlichen frustriert werden. Wenn zum Beispiel durch eine mangelnde Organisation bei der Verteilung 400 Menschen angekündigt, alles vorbereitet wird, die Ehrenamtlichen vor Ort parat stehen das Wochenende lang und am Ende 30 Menschen eintrudeln. Sowas frustriert, sowas kann und muss man besser machen. Und deswegen plädieren wir auch dafür, dass die Verteilung jetzt endlich besser gesteuert wird. In Baden-Württemberg sind 11.000 Menschen angekündigt, 1.000 sind bis jetzt nur da. Irgendwo müssen ja die Menschen sein, die da fehlen, also Verteilung besser machen. Aber auch eine Registrierung von Anfang an würde aus unserer Sicht helfen, würde wichtig sein, weil die Kommunen ja auch wissen müssen und wissen wollen, wer kommt zu uns, wie viele kommen zu uns und was benötigen benötigen diese Menschen. Und da ist es schön, wenn viele auch privat eine Unterkunft finden. Aber auch diese Menschen haben ja dann Bedarf an ärztlicher Betreuung, an psychologischer Betreuung, Kindergartenplätze, Schulplätze. Deswegen ist es wichtig zu wissen, wer kommt zu uns, wie viele kommen zu uns, wo sind diese Menschen, damit wir auch dann gezielt helfen können und die Menschen integrieren können. Und es geht ja auch darum, dass viele auch alleinreisende Kinder kommen, viele Frauen kommen, die auch Schutz bedürfen, den sie so teilweise nicht von Anfang an gehabt haben. Es waren da auch Menschen unterwegs mit Wohnplatzangeboten, die es nicht gut mit den Menschen gemeint haben, sicherlich. Und um diese Leute auch schützen zu können, brauchen wir auch eine Registrierung, um da dann anderen Dingen eben gegensteuern
werden
zu können.
Wir nachher sicherlich noch vertiefen, das Thema. Ich möchte Gesine Lötsch auch trotzdem noch mal fragen zum Einstieg, etwas globaler, die Frage stellen, schaffen wir das?
Ja, es gibt ja keine Alternative dazu. Die Frage ist ja nur, wie schaffen wir es? Und es ist ja schon angesprochen worden, dass es einerseits Erfahrungen gibt aus dem Jahr 2015, aber aus vielen Erfahrungen ja gar keine Schlussfolgerungen gezogen wurden. Also 2015 ist zum Beispiel, weil so viel ehemals öffentliche Gebäude privatisiert wurden, teilweise für sehr, sehr teures Geld, ist wichtig gewesen. Und es gab keine Alternative, von privaten Hotels Objekte und so weiter anzumieten. Und da sind teilweise horrende Preise aufgerufen worden. Und eine wichtige Schlussfolgerung, die man hätte ziehen müssen, wäre zu sagen, wir brauchen für solche Situationen müssen wir vorsorgen. Ich bin ja Berlinerin, Berliner Abgeordnete und einige wissen das noch. Es gab zu Zeiten der Berliner Mauer im westlichen Teil der Stadt, in West-Berlin, eine sogenannte Senatsreserve. Da wurden Lebensmittel vorgehalten, Medikamente, Feldbetten, alles, was man halt so braucht für den Ernstfall. Das ist dann irgendwann in den 90er Jahren aufgelöst worden, weil man sagte, man braucht eigentlich keine Vorsorge mehr. Und spätestens die Flüchtlingssituation von 2015 hätte uns eigentlich zeigen müssen, dass wir wirklich viel Vorsorge brauchen. Hinzu kam ja dann seit 2 Jahren die Corona-Situation, wo wir auch gemerkt haben, dass es eben mit diesem Just-in-Time und man kann alles von heute auf morgen bestellen, nicht funktioniert. Und das ist für mich eine wichtige Lehre. Der zweite Punkt, den ich aber auch nochmal ansprechen möchte, ist die Unterstützung der Länder und Kommunen. Ich bin ja, wie ich jetzt schon 2-mal gesagt habe, Berliner Abgeordnete. Und hier auf dem Berliner Hauptbahnhof kommt ja ein Großteil der geflüchteten Menschen an. Und es ist natürlich unmöglich, dass Berlin bei aller Hilfsbereitschaft und bei der Zurverfügungstellung von Quartieren, von Unterkünften, von Wohnungen oder erstmal Schlafplätzen, Berlin braucht das eine Unterstützung. Wir brauchen die Verteilung und Frau Waken hat es ja schon sehr gut angesprochen. Sie sind vor Ort vorbereitet, aber die Menschen sind nicht angekommen und das erzeugt natürlich auch Frust bei denen, die das den Ehrenamtlichen, aber auch Hauptamtlichen vor Ort vorbereitet haben.
Auch das ist ein Punkt, den wir dann später nochmal aufgreifen werden, Frau Lötsch. Ich möchte einen anderen Aspekt aber erstmal nochmal hervornehmen. Lehren aus 2015. Die Menschen jetzt aus der Ukraine, die können ohne Visum nach Deutschland einreisen, haben auch Bewegungsfreiheit innerhalb Europas. Die dürfen hier arbeiten, werden versichert. Haben wir aus dem Jahr 2015 also insofern gelernt, Helge Lind?
Das wäre dann zu einfach gesprochen, weil einfach die Lehren nicht unbedingt in jeder Hinsicht gelten können, schlicht und einfach, weil die Rechtslage ein anderes ist. Das, glaube ich, muss man deutlich genug zur Aufklärung betonen. Dadurch, dass jetzt erstmalig diese sogenannte Massenzustromrichtlinie der EU aktiviert wurde.
Was ein Wort, ne?
Ja, auch zweifelhaft. Also der Begriff Massenzustrom ist ohnehin hochproblematisch. Aus meiner Sicht aber, er ist nun mal im Gebrauch, ist ja Folge letztlich der Balkankriege, aber erstmalig tatsächlich in Aktion getreten. Und es wurde damals auch schon über unser Aufenthaltsgesetz, Paragraph 24, geregelt, dass das sofort, wenn die Zustromrichtlinie in Anführungszeichen aktiviert ist, in nationales Recht umgesetzt ist, sodass dann auch entsprechend die Frage von Aufenthaltserlaubnis dadurch geklärt ist, dass die Personen dann auch entsprechend Arbeitserlaubnis haben und so weiter. Da hängt ja die ganze Frage auch der sozialen Leistungen dran. Das ist ja ein deutlicher Unterschied zur Asylsituation. Man muss daran erinnern, dass damals die syrischen Geflüchteten, es waren ja insbesondere Syrerinnen und Syrer, teilweise auch Menschen aus dem Irak, dass die in das Asylsystem kamen, in beschleunigte Verfahren oft, aber sie mussten in das Gesamtsystem Erstaufnahmeeinrichtung, Erstunterbringungseinrichtung, dann je nach Bundesland, zentrale Unterbringungseinrichtung, also in ein regelrechtes Verteilsystem. Das ist diesmal nicht vergleichbar, weil die Personen erstmal Visafreiheit haben, auch Bewegungsfreiheit, sich nicht der Verteilung anschließen müssen, wenn sie nicht wollen, und weil dadurch jetzt auch eine parallele Schiene, die man nicht einfach schließen kann, auch gar nicht sollte, hat von privater Aufnahme, aber insbesondere auch von deutsch-ukrainischen Netzwerken. Wir haben sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland, die Menschen jetzt aufgenommen haben, die sie vermittelt haben, die sie zu sich in ihre Stadt geholt haben oder versucht haben, das zu tun, was ja sehr menschlich ist und auch nicht verhindert werden sollte. Dadurch gibt es dann auch gewisse Zentren, also Orte, in denen besonders viele gekommen sind im Vergleich zu anderen. Das hängt mit sehr aktiven örtlichen Communities zusammen. Deshalb ist es nicht eins zu eins vergleichbar. Das heißt, man kann, was Registrierung betrifft, natürlich und Verteilung Schlüsse ziehen aus der Vergangenheit. Aber es funktioniert nicht so wie das letzte Mal, weil wir uns in einem anderen Rechtszusammenhang bewegen und weil die Geflüchteten einen anderen Status haben, was Deutliches erleichtert in Bezug auf Integration, aber es auch schwieriger macht in Bezug auf Verteilung und Steuerung. Deshalb bewegen wir uns in einem hybriden System aus Freiwilligkeit und Verpflichtung und Verteilung. Das müssen wir hinkriegen und das wird auch zu schaffen sein. Ich glaube, das ist auch eine Aufforderung, da nochmal neue kreative Wege.
Unsere Hörertelefonnummer angerufen hat aus Bad Kreuznach, Frau Tiergarten. Schönen guten Morgen, Frau Tiergarten.
Guten Morgen.
Was ist Ihre Sicht auf die Dinge?
Ja, also ich wollte sagen, dass ich denke, wir schaffen das mit Sicherheit, wenn Demokratinnen und Demokraten in Deutschland, europaweit oder sogar auch weltweit auf jeden Fall zusammenhalten und die unterstützen, die am schwächsten sind, also finanziell, dann werden wir das auf jeden Fall schaffen, wenn alle zusammenhalten und solidarisch sind. Was ich aber nachfragen, also ich denke, wir würden auch noch mehr schaffen, weil ich fand jetzt die Diskussion schon so ein bisschen so, ja, die Ukrainerinnen und Ukrainer, die hier geflüchtet sind, ist so eine große Chance für uns und Arbeitsplätze und so weiter und so weiter. Aber müssten wir nicht mehr schaffen, eigentlich schaffen, dass die wieder nach Hause zurückkehren können? Wäre nicht unsere Aufgabe, mehr darüber nachzudenken, was wir wirklich noch tun könnten, um die Ukrainerinnen und Ukrainer besser zu unterstützen, damit Putin nicht noch weiter vormarschieren kann?
Also, was meinen Sie?
Ja, dass man eben überlegt, was kann man noch tun, damit eben Kiew nicht eingenommen wird? Brauchen wir vielleicht doch ein früheres Ölembargo und solche Sachen? Und ob man nicht eben tatsächlich die Einbußen, die dann bei uns kämen, also beispielsweise, dass dann eben manche Industriezweige, dass die dann eben runterfahren müssten, wie Sie gesagt haben. Also VW bezahlt ja die Arbeiter in Russland zum Beispiel weiter. Ja, obwohl die da ja nicht mehr arbeiten dürfen wegen der Sanktionen. Wäre sowas bei uns in Deutschland nicht zum Beispiel auch möglich? Ja, dass wir dann sagen, okay, wir halten alle zusammen und dann machen wir eben auch, oder wie jetzt eben beispielsweise auch bei Corona, Kurzarbeitergeld für diese betreffenden Branchen. Gäbe es da nicht doch noch mehr Möglichkeiten, dass wir da solidarischer noch sein könnten mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, die ja jetzt wirklich Schreckliches zu erleiden haben und ganz andere Dinge schaffen müssen, als jetzt einen bisschen mehr an der Tanksäule zu zahlen und von Tempolimit und autofreien Sonntagen und so. Das sind ja ganz einfache Sachen, die wirklich keine Opfer fordern. Ja, und das ist, finde ich, das Mindeste, was man jetzt mal schnell umsetzen könnte.
Okay, herzlichen Dank für Ihren Anruf aus Bad Kreuznach, Frau Tiergarten. Das ist ein wichtiger Punkt. Helge Lind von der SPD, vielleicht an Sie die Frage, müsste Deutschland da nicht mehr tun, beispielsweise durch ein schnelles Öl- und Energieembargo?
Wir sind da klar in einem politischen oder moralischen Dilemma. Also das, denke ich, muss man auch so benennen. Ich habe sehr enge Bezüge zur ukrainischen, deutsch-ukrainischen Gemeinschaft hier. Ich habe auch jüngst mich mit dem Botschafter getroffen, der ja auch sehr kritisch, aber aus seiner Position pro domo sprechend und in der Lage auch absolut verständlicherweise fordernd und kritisch sich in Bezug auf die politische Lage in Deutschland und die Frage Embargo, militärische Hilfe einlässt. Aber das Dilemma muss man tatsächlich so benennen. Ich halte die Aussagen von Scholz und auch Habeck, der ja ein Szenario entwickelt hat, dass ein sofortiger Ausstieg in Form eines Embargos in Bezug auf Öl, Kohle und insbesondere Gas, da dauert es am längsten, massive Verwerfung haben würde für die Gesamtbevölkerung, wie auch für eine Lahmlegung Teile der Industrie. Das muss man ernst nehmen. Andererseits kann man auch sagen, wie kann man das gegen Menschenleben abwägen? Aber das wäre, glaube ich, auch zu einfach, weil diese Verantwortung gegenüber der hiesigen Bevölkerung auch eine Verpflichtung der Politik ist. Bedeutet aber gleichzeitig, dass man in der Tat nicht bedingungslose Solidarität übt, weil man eben diesen Forderungen nicht nachgeben kann, was ein sofortiges Embargo betrifft, aber zum Beispiel auch ein militärisches Einschreiten. Aus diesem Dilemma, aus dieser Zerreißprobe werden wir, denke ich, nicht rauskommen. Und die sozusagen einfach zu einer Seite aufzulösen, wäre schön, ist aber dann nicht verantwortbar, weil man sich in dem Spagat bewegen muss. Die deutsche Regierung, auch das Parlament, muss Verantwortung gegenüber der eigenen Bevölkerung, auch der Wirtschaft, den Menschen hier wahrnehmen und gleichzeitig versuchen, unter den Bedingungen, so stark es verantwortbar ist und möglich ist, helfen. Ja. Ich glaube, wichtig ist, das auch so zu begründen. Okay. Es ist ja jetzt oft die Debatte, dann wird Melnyk kritisiert, aber er hat Recht,
der ukrainische Botschafter.
Der ukrainische Botschafter, er hat auch Recht, kritisch zu sein. Ich finde auch, da dürfen wir nicht zu sagen, empfindlich, mimosenhaft reagieren. Er soll uns Vorwürfe machen, das ist verständlich. Aber gleichzeitig ist es auch Recht von deutscher Position zu sagen, das ist für uns kein gangbarer Weg, weil wir das wirtschaftlich und in Bezug auf die Lage von vielen Menschen, die davon besonders betroffen sind, nicht einfach sofort machen.
Herr Lindt, ich will den Ball weitergeben an Nina Warken von der CDU. Wie ist denn mittlerweile Ihre Fraktion in dieser Frage aufgestellt?
Ich glaube, um kurz noch auf die Dame zu antworten, es ist richtig, dass uns die Situation viel abverlangt und ich glaube, es ist auch wichtig, dass die Politik den Menschen klar macht, wir können das schaffen, aber es wird natürlich auch weiterhin unseren Bürgerinnen und Bürgern viel abverlangen bei den Energiepreisen, auch bei allem, was die Aufnahme von Flüchtlingen an Herausforderungen mit sich bringt. Ich glaube, da muss man ehrlich sein. Beim Thema Embargo von Energielieferungen aus Russland sehe ich das Dilemma ähnlich wie der Kollege Lindt und so sieht's auch meine Fraktion. Es gibt natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, das muss jetzt kommen.
Norbert Röttgen zum Beispiel.
Genau, Norbert Röttgen zum Beispiel. Und ich glaube, man kann es auch nicht jetzt 100% ausschließen, dass wir das machen müssen oder machen wollen. Wenn wir natürlich wüssten, der Krieg ist bald vorbei, wird es uns leichter fallen, weil es natürlich Einbußen mit sich bringen würde, auch für unsere Industrie. Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Das muss man natürlich alles mit abwägen. Aber der Kollege hat es auch schon gesagt, was ist unsere Wirtschaft wert im Vergleich zu Menschen? Leben. Das sind schwierige Fragen, schwierige moralische Fragen auch.
Und man muss auch sehen, dass wir den Krieg ja durchaus mitfinanzieren dadurch.
Das ist natürlich auch eine Frage, die mich auch sehr umtreibt und ein Punkt, der viele Menschen umtreibt, das keiner so haben will. Auf der anderen Seite muss man auch die Auswirkungen aufs Land eben bedenken. Es ist wirklich schwierig und wir werden, ob wir jetzt wirklich richtig handeln im Moment, vermögen wir heute nicht zu sagen, sondern erst in Zukunft. Aber klar muss sein, dass das als letzte Maßnahme eben auch im Raum steht, dass es da ein Embargo auch geben kann.
Bevor wir Herrn Gerhard unseren nächsten Hörer ins Boot holen, an Gesine Lötsch, die Frage, muss man jetzt feststellen, Deutschland macht mit Russland weiterhin Geschäfte im Energiebereich, um auch die Wirtschaft, die eigene Wirtschaft zu schützen und keine Einbußen hinzunehmen, finanziert dadurch den Krieg gegen die Ukraine mit, um daraufhin den Ukrainern helfen zu können, auch finanziell und durch Waffen. Muss man das so festhalten, dass die Lage so ist? Oder wie ist Ihre Sicht darauf?
Also die Lage ist natürlich kompliziert und jeder, der sagt, gut und böse, schwarz und weiß, der redet natürlich, es macht sich zu einfach. Also erstmal will ich aber an der Stelle vielleicht nochmal einflechten, dass ich sehr froh bin und da auch Hoffnung reinsetze, dass es in dieser Woche ja Verhandlungen geben soll, direkte Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine auf dem Staatsgebiet der Türkei. Und daran sieht man natürlich auch, dass das eben alles nicht so einfach ist, weil wir auch viel Kritik an der Türkei haben.
Hat bisher Zweiter nicht viel Punkt, gebracht, diese Gespräche. Die russische Armee ist immer weiter vorgerückt.
Das ist richtig, aber was ist die Alternative dazu? Also man muss sehen, alle Möglichkeiten nutzen, um den Krieg zu beenden. Und jeder Krieg, den es bisher gab auf der Welt, ist durch Verhandlungen beendet worden. Und darum kann ich den Unterhändlern, die sich dort treffen, und nicht nur in einer Videokonferenz, wie zumindest den Nachrichten zu entnehmen war, sondern direkt nur wünschen, dass sie einen Schritt weiterkommen. Zweiter Punkt, natürlich ist das ein großes Dilemma, was die Frage der Energie betrifft. Wir müssen ja feststellen als Bundesrepublik, dass wir eben abhängig sind und von der einen Abhängigkeit von Russland in dem Fall begeben wir uns ziemlich schnell in die Abhängigkeit zu Katar. Ich will nur daran erinnern, dass die Grünen, die das ja nun verantworten, mit dem Ministerium von Robert Habeck noch vor wenigen Wochen gesagt haben, in Katar dürfe man nicht mal eine Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden lassen. Also das zeigt ja, wie kompliziert das alles ist.
Aber Ölembargo, sagen Sie bitte noch mal was zum Thema Öl- und Energieembargo.
Ja, sofort. Ein Punkt ist mir noch sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Energiepreise hier in Deutschland, über die wir ja auch reden, bereits vor dem Krieg stark angestiegen sind und dass es nicht nur mit dem Krieg etwas zu tun hat. Das also stimmt. Wir müssen die Abhängigkeit reduzieren und wer unabhängiger ist, der ist auch weniger erpressbar.
Gut, aber jetzt haben Sie sich keine Stellung genommen zur Frage, ob wir einen sofortigen Energieboykott gegenüber Russland brauchen.
Wir wissen alle, dass ein sofortiger Energieboykott uns nicht nützen würde, sondern uns allen schaden würde. Und ich kann nur wiederholen, wir müssen die Abhängigkeit in alle Richtungen reduzieren.
Sie haben zu Beginn gesagt, Frau Lötsch, Ihre Antwort schwarz und weiß, das ist hier nicht so einfach. Höre ich daraus, dass Sie nicht die alleinige Verantwortung für den Krieg in Moskau sehen?
Nein, ich habe das gerade in Bezug auf die Türkei gesagt. Natürlich hat, das ist völlig unstrittig, hat Putin die Ukraine überfallen. Man hat das ja lange sich nicht vorstellen können. Ich kann nur daran erinnern, dass ich bereits 2004 im Deutschen Bundestag eine Rede gehalten habe. Da ging es um den Tschetschenienkrieg und darauf hingewiesen habe, dass Putin immer wieder Krieg führt. Aber dieser Krieg war eben sehr, sehr weit weg. Und ich habe das in Bezug gerade auf die Türkei gesagt und wir haben ja als Bundesrepublik, aber auch als Linke viel Kritik an der Türkei. Aber wenn es gelingen würde, mithilfe der Türkei oder mithilfe von China oder mithilfe von anderen Ländern diesen Krieg schnell zu beenden, dann wäre das, glaube ich, auch eine Sache, die man wertschätzen muss.
Gut, dann wäre das geklärt, dieses Missverständnis aufgeklärt. Aus Nordbayern hat Herr Gerhard angerufen, wartet schon eine Zeit lang in der Leitung. Schönen guten Morgen, Herr Gerhard. Was ist Ihr Punkt, bitte?
Ja, und für mich ist es so, dass Sie sprachen gerade von der Lage und dann sage ich mir, wer hat uns denn in diese Lage gebracht? Ich tue das immer sehr vereinfachen, wenn ich diskutiere mit Menschen und sage mir, wir hatten 16 Jahre Merkel und 8 Jahre Obama. Und wo ist da die Fruchtbarkeit geblieben? Ja, wo ist das Zusammenleben dann geblieben und gewachsen? Und das, die Abhängigkeit, die energetische Abhängigkeit von Russland, die ist auch organisch gewachsen. Die kann man nicht von heute auf morgen irgendwie abschalten und neu ersetzen. So nach dem Motto, wir greifen chirurgisch ein, schneiden das weg und setzen was Neues ein, wie eine Hüfte. Das ist nicht machbar. Das muss man einfach mal akzeptieren, dass das einfach von der Vorgängerpolitik, von den Vorgängern schlicht und einfach, tja, nicht zu unserem Besten, wie auch immer entschieden wurde. Zur Jetztzeit, ich sage jetzt im Moment für mich persönlich, ich stelle mir große Fragen Bezug nehmen zu unserer Innenministerin, die eine jegliche Registrierung von Flüchtlingen ablehnt. Wissen Sie, gerade im Chaos braucht man eine gewisse Übersicht. Ich bin Künstler. Wenn ich ein Atelier hätte, das also mehr oder weniger, wie auch immer, entartet wäre und man keine, nee, will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber ich sage mir, warum schaffen es die Polen? Die Polen, die immer so gescholten wurden, ja, die kontrollieren ihre Grenzen, die registrieren die Menschen. Und das ist doch kein Verbrechen, wenn man Menschen registriert. Das ist doch kein, man hat doch dann eine viel bessere Übersicht. Und selbst wenn dann auch mal Menschen verschwinden, aus welchen Verbrechen auch immer, kann man doch nachverfolgen und kann die auch besser schützen. Mhm. Wissen Sie, ich verstehe das nicht. Mhm.
Guter Punkt. Herr Gerhard, würde ich gerne an den Herrn Lindt weitergeben. Der ist ja für die SPD hier in der Runde.
Ja,
Nancy Faeser ist ja
gerne
SPD-Ministerin. Bleiben Sie bitte ruhig dran, Herr Gerhard, am Telefon. Herr Lindt, warum machen wir das nicht? Das sind doch eigentlich nachvollziehbare Gründe. Warum fällt das aus?
Was Herr Gerhard ja gesagt hat, ist ja in der Weise schlicht unwahr. Das muss ich so sagen, es ist ja nicht der Realität entsprechend, dass Nancy Faeser als Bundesinnenministerin gesagt hat, wir registrieren nicht, sondern sie hat vielmehr, und das entspricht der Praxis, der Realität der Menschen, deutlich gemacht, dass es nicht in der Weise einen Registrierungsautomatismus geben kann wie im Syrienkrieg. Und das ist so. Ich war selbst an der Grenze. Was man machen kann und was ja jetzt auch systematisch gemacht wird und eingerichtet wird, ist, dass diejenigen, die in den Verteilmechanismus kommen, die in Frankfurt-Oder zentral ankommen, die ankommen im Berliner Bahnhof, die dann in Hubs, in zentrale Verteilungszentren kommen oder in Niedersachsen in das entsprechende große Erstaufnahmezentrum und in Nordrhein-Westfalen gibt es auch, das in verschiedenen Ländern wird das jetzt eingerichtet, die werden sofort auch mit den bekannten Systemen über Easy-Verteilsystem, aber auch Registrierungsstraßen regelrecht und Linien, die da vom BAMF, vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eingerichtet sind, werden registriert. Das Zweite passiert in der kommunalen Praxis, damit man auch mal so die Realität schildert. Passiert es so, dass Menschen, die zum Beispiel bei mir im Wuppertal ankommen, wenn sie zugewiesen sind über einen Verteilschlüssel letztlich des Landes, sofort in die lokale Ausländerbehörde, in die Registrierung reinkommen. Aber auch die anderen, die privat untergekommen sind, unterliegen keiner Zwangsregistrierung, werden aber aufgefordert und gehen auch hin, weil sie nur so überhaupt die Möglichkeit haben, soziale Leistungen zu bekommen, die Frage der Beschulung geklärt wird und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt de facto auch ganz vor Ort, dezentral vor Ort, und das ist oft viel effizienter als zentrale Einrichtungen, weil es auch begrenzte Kapazitäten bei Behörden gibt. Wenn ich darf, gibt es eine Registrierung? Ja. Ich finde es aber auch nur... Nein, aber deutlich machen, dass diese Registrierung stattfindet, dass wir aber trotzdem diese Freiwilligkeit der Bewegung haben und auch Menschen die Freiwilligkeit geben müssen. Es handelt sich um Menschen und nicht um Güter und
klar,
Waren.
Herr Lind, aber wir halten fest, registriert werden zunächst nur die Personen, die in den staatlichen Auffangstellen ankommen. Alle, die privat unterkommen, werden erstmal nicht erfasst. Da setzt man darauf, dass sie sich selber melden, die Menschen, um auch Sozialleistungen beziehen zu können. Frau Waken von der CDU, wissen wir denn überhaupt, wie viele Menschen hier in Deutschland sind?
Ich glaube, das können wir gar nicht genau wissen, das können wir nur abschätzen. Und wenn der Kollege sagt, die Registrierung vor Ort ist viel praktikabler, ist viel besser, muss man sagen. Und das habe ich jetzt nach auch Feedback mit einigen Ausländerbehörden in den Kommunen mitbekommen, dass es hier eben nicht reibungslos läuft, weil die Ausländerbehörden hier überhaupt nicht die erforderlichen Geräte haben, um die Registrierung und die ID-Feststellung machen zu können. Da gibt es oft pro Landkreis nur ein Gerät und eine ID-Überprüfung dauert 45 Minuten bis eine Stunde. Also das sind viel zu langwierige Prozesse und da sagen die Kommunen, das können wir erstmal so gar nicht schaffen. Also brauchen wir Hilfe. Die Polizei darf es aus irgendwelchen rechtlichen Gründen, darf sie die Geräte den Kommunen nicht zur Verfügung stellen. Was aber möglich wäre, dass die Bundespolizei die Registrierung und die ID-Feststellung macht. Und das wäre aus meiner Sicht ein praktikabler Weg. Und ich glaube schon, das habe ich vorhin schon gesagt, dass es wichtig ist, dass wir wissen, wer da ist, auch in den privaten Unterkünften, damit auch eine einigermaßen gleichmäßige Verteilung im ganzen Land sichergestellt werden kann. Natürlich können die Menschen sich frei bewegen und natürlich ist es eine andere Situation als bei den Menschen, die 2015 gekommen sind, oft keinen Pass dabei hatten, sind weggeschmissen hatten und so weiter, Angst hatten, dass vielleicht ihre wahre Identität aufgedeckt wird und sie hier dann keinen Anspruch haben zu bleiben. Das ist hier alles nicht der Fall. Die Menschen wirken auch mit, das muss man feststellen, bei Registrierung, bei ID-Feststellung und es ist einfach wichtig, um dann auch die Angebote passgenau machen zu können, um eine Planbarkeit haben zu können in den Kommunen, in den Landkreisen. Und von daher bin ich der Überzeugung, dass wir da besser werden müssen und dass wir da alle auch erfassen müssen. Nicht um die Menschen zu gängeln, sondern um ihnen zu helfen.
Herr Gerhard, nochmal zurück zu unserem Hörer. Überzeugt Sie das, was der Herr Lind gerade gesagt hat?
Ich kann Ihnen nur sagen, dass zum Beispiel ich jetzt weiterhin gelassen in der Diskussion und auch im Zuhören bin und dass dieser Herr von der SPD etwas so ein bisschen aus der Haut gefahren
ist. Das ist Helge Lind von der SPD.
Helge Lind, Entschuldigung.
Das hat nichts mit Ihnen zu tun.
Dass ich doch irgendwo ein bisschen einen Finger in die Wunde gelegt habe. Und ich sage mir, wer spricht denn von den Trittbrettfahrern? Wer spricht denn von den ukrainischen Pässen, die verkauft werden? Verstehen Sie, das ist doch alles Realität. Das habe ich alles übrigens vom Deutschlandfunk. Ja, ich höre überwiegend Deutschlandfunk. Ich beschränke mich auf die Nachrichten. Ich kann nicht immer zu irgendeiner Grenze reisen, um mir ein reales Bild zu machen.
Das freut uns sehr, Herr Gerhardt, dass Sie den Deutschlandfunk so intensiv hören, wie viele unserer Hörerinnen und Hörer auch. Was meinen Sie mit Trittbrettfahrern?
Wissen Sie, ich habe nur gehört, dass sehr viele nicht ukrainische Personen einen ukrainischen Pass erwerben konnten durch Schleusergeschichten und so weiter, die dann sehr schnell natürlich diese Schleuser sehr schnell begreifen, wie man viel Geld verdienen kann. Da werden ukrainische Pässe verkauft, dann kommen irgendwelche Leute aus, keine Ahnung, anderen Ländern und sagen, ich bin ein Ukrainer. Und die werden natürlich hier dann dementsprechend auch behandelt. Wissen Sie, das geht doch nicht. Deswegen war ich am Anfang, habe ich höflich gefragt, warum funktioniert es in Polen an der Grenze und warum funktioniert es bei uns nicht an der Grenze? Das war mein Anfang.
Herr Gerhardt, vielen Dank für Ihren Anruf und wir wollen den Punkt vielleicht nochmal klären, ob das wirklich ein Phänomen ist, das weiter verbreitet ist. Gesine Lötsch, liegen Ihnen da Erkenntnisse vor?
Ich kann dazu nichts sagen und natürlich gibt es immer, jeder kennt immer ein schlechtes Beispiel, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Dominierende ist. Das Dominierende ist, dass sehr viele Frauen, Kinder, Familien kommen, die hier auch eine große Unterstützung erfahren. Und was ich aber problematisch finde, dass Menschen, die aus der Ukraine fliehen, zum Beispiel Studierende aus Afrika, an der Grenze zu Polen aufgehalten werden, teilweise quasi in Lager, die einen Charakter haben, der nicht so einem Aufenthalt entspricht, gesteckt werden. Wir haben also auch Fliehende erster und zweiter Klasse. Und das, glaube ich, ist auch nicht gut für den sozialen Zusammenhalt und den sozialen Frieden in unserem Land.
Herr Lind, Frau Warken, vielleicht noch zu dem Punkt, den der Hörer Herr Gerhardt aufgebracht hat. Trittbrettfahrer, dass es Leute gibt, die sich damit ukrainischen Pässen ausstatten lassen. Ist da was dran oder sind das eher Gerüchte?
Es wird es immer geben, ist aber kein Massenphänomen. Also das wäre wirklich ein Popanz. Wir haben keine Hinweise, auch in der letzten Innenausschusssitzung waren ja alle Sicherheitsbehörden vorhanden bei uns und da gab es keinerlei Aussagen oder Indizien, dass massenhaft Personen das ausnutzen würden. Also das halte ich tatsächlich für eine Fata Morgana. Immer passiert es. Wer sich mit Ausländerrecht befasst, weiß immer, dass man mit auch falschen Papieren zu tun hat, dass es Schleusen gibt, dass Trittbrettfahrer, das ist aber kein Massenphänomen. Und ich möchte schon eins noch sagen bei dem großen Lob für Polen. Ich möchte nicht, dass wir ein polnisches System in Bezug auf Flucht und Asyl einführen. Polen leistet hervorragendes jetzt bei der Unterbringung, hat aber ein ganz anderes Verständnis von Grenzmanagement und hat ja, wenn wir uns erinnern, sich in Bezug auf Geflüchtete aus Syrien und anderen Ländern damals nicht besonders kooperativ gezeigt, was die Regierung betrifft, nicht die einzelnen Städte. Und deshalb ist das auch ein anderes Verständnis. Wir wollen die Grenzen in der Weise nicht zumachen. Das ist auch eine politische Entscheidung. Man kann auch einen anderen Ansatz haben in der Asylpolitik. Ich halte den aber für falsch, den grundsätzlichen polnischen Asylpolitischen Ansatz.
Man muss schon sagen, dass bei uns die erste Zeit die Menschen zum Beispiel am Berliner Hauptbahnhof angekommen sind, dann umhergewandelt sind, uns da eben nicht die Ordnung und die Struktur und auch vor allem die Hilfsangebote gegeben hat, die es zum Beispiel auch in Polen dann direkt gegeben hat, wer vor Ort war und sich das berichten lässt. Ich war nicht dort, habe es mir aber berichten lassen, der schildert, dass das dort alles sehr, sehr geordnet zugeht und man da die Lage wirklich im Griff hat, den Menschen hilft, direkt schaut, wollen die Menschen hier bleiben, wollen sie nach Deutschland, wollen sie woanders hin und dann entsprechend weiteres veranlasst. Und bei uns hat es doch eine gewisse Zeit gedauert, wo auch das Ehrenamt, wenn man am Hauptbahnhof mit denen gesprochen hat, sich auch etwas alleine gefühlt hat von staatlichen Strukturen. Ja, das ist jetzt besser geworden. Aber ich glaube schon, dass wir da Polen durchaus auch als gutes Beispiel nehmen können, mal von der Vorgeschichte, da hat der Kollege recht, abgesehen.
Es gibt hunderte Tausende ehrenamtliche Helfer. Vielleicht noch mal einen Punkt vielleicht noch würde ich Ihnen mitgeben. Diese tausenden ehrenamtlichen Helfer, schiebt die öffentliche Hand da Verantwortung teilweise ab?
Auf die? Es gibt unheimlich viele ehrenamtliche Helfer, aber natürlich ist das Hauptamt das Entscheidende. Die haben ja auch die Verantwortung, das zu organisieren in den Bezirksämtern, in den Bürgerämtern in Berlin, wird unter Hochdruck gearbeitet und auch die Sozialverwaltung unter Leitung von Katja Kipping macht da wirklich rund um die Uhr einen großen Job. Natürlich
die Sozialsenatorin in Berlin von der Linken.
Genau, die Sozialsenatorin von Berlin. Und Berlin ist nun mal der Hauptpunkt, wo die meisten angekommen sind. gekommen sind und dass da nicht alles sofort wunderbar geklappt hat, kann man vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Aber wir haben große Ankunftszentren jetzt in Berlin geschaffen. Wir haben wieder Albrecht Brömme gewinnen können, den legendären Präsidenten des THW und der Berliner Branddirektor. Und da funktionieren auch die Dinge.
Der eigentlich schon im Ruhestand war.
Ja, die Großstadt hat immer ihre eigenen Gesetze, aber es ist nicht so, dass das Hauptamt, also sprich die Verwaltung, nichts tut.
Ich möchte Ihnen 2, 3 E-Mails vorlesen. Rüdiger Weiß hat uns geschrieben, jetzt gilt wirklich, ja, wir schaffen das. Die Ukrainer stehen uns kulturell sehr nahe. Sie sind bestrebt, den Sozialkassen nicht zur Last zu fallen. Und außerdem fechten sie gerade einen Kampf der Systeme aus. Es geht ganz konkret um den Erhalt unserer persönlicher Freiheiten, die durch einen Autokraten bedroht werden. Das ist die Meinung von Rüdiger Weiß. Und Gerda Röben hat uns ebenfalls geschrieben, die Verteilung der Vertriebenen muss deutlich besser organisiert werden. Es ist nicht tolerierbar, dass jeder selbst bestimmen kann, wo er Hilfe erwarten darf. Berlin, München und andere Großstädte können es nicht alleine schaffen, meint Gerda Röben, die uns eine E-Mail geschrieben hat. Und angerufen aus Dresden hat uns Herr Daschinies, wenn ich Ihren Namen richtig ausspreche, aus Dresden, wie gesagt, Herr Daschinies, Sie, ich habe gehört, Sie arbeiten seit einer Woche als Ehrenamtlicher in Dresden am Bahnhof an der Bahnhofsmission, richtig?
Ja, ist völlig richtig.
Was machen Sie da?
Und zwar ankommende Flüchtlinge entgegennehmen, versuchen sie erstmal zu beruhigen, entsprechend Verpflegung anzubieten, kurzfristig sie Schlafmöglichkeiten zu vermitteln, dann in die entsprechenden großen Auffangzentren weiterzuleiten, festzustellen, wo Plätze frei sind und. Also die Menschen, die dort arbeiten, erstmal Caritas und alles in der Richtung, die dort auch wirksam werden, die machen eine überdurchschnittliche Leistung, was dort von den Menschen erbracht wird. Und ich muss wirklich sagen, sie müssen erleben, in welchem Zustand die Menschen ankommen.
Das wollte ich gerade fragen, in welchem Zustand treffen Sie denn diese Menschen an?
Zerschlagen, niedergeschlagen, die Kinder, die weinen. Die bringen ihre Hunde mit, die Hunde, das ist kein Scherz, was ich sage, die Hunde heulen, wenn sie ein Stück von ihren Angehörigen weg sind. Das muss man mal alles miterleben. Und das Schlimme ist, was ich absolut verurteile, wenn ich die Politiker höre, die hier alle so reden. Ich habe in den Tagen, wo ich da bin, nicht einen Politiker abends kennengelernt, der mitarbeiten wollte. Nur immer hören, sie glänzen in der Sonne. Wenn die Presse da sind, da sind doch die Politiker da. Aber ihre Mitarbeiter von den Politikern, die sie haben, da finde ich keinen, der dort mitarbeitet.
Was erzählen Ihnen die Menschen, wenn sie mit ihnen sprechen? Was haben die erlebt auf ihrer Flucht?
Sie sind teilweise verschlossen. Total verschlossen in sich, wenn sie gerade aus Städten kommen, wo Raketenangriffe waren, wo Zerstörungen vorgenommen haben. Das Problem ist, sie haben Angst, drüber zu sprechen. Sie können sich nicht öffnen. Also wenn man einen Sozialarbeiter noch heranführen könnte, um sie innerlich entsprechend lockerer zu machen, aber die kommen total verängstigt zum Teil.
Haben Sie solche Leute, haben Sie Sozialarbeiter, haben Sie Psychotherapeuten, weil die Menschen sind teilweise ja auch, sind die traumatisiert, also, haben Sie auch den Eindruck?
Ja, sehr sogar, vor allen Dingen die Kinder. Sie müssen das mal erleben. Und da sie, Sozialarbeiter, außer die jetzt von der Caritas als Übersetzer mit da sind oder anderen kirchlichen Einrichtungen, die dort auch mithelfen. Aber reine Sozialarbeiter, die sofort die Menschen herausziehen, wo man feststellt, was mit ihnen ist, dass sie Hilfe brauchen, erlebt man kaum. Also das ist ziemlich krass. Und ich muss wirklich sagen, das schöne Gerede der Politiker, die sollten sich schämen. Und wenn man das erlebt, da kann man nur sagen, die Menschen, die sich für diese Flüchtlinge einsetzen, die verdienen allen Orden. Denn so viel, was der Bürger macht, das ist wirklich ganz toll.
Wissen die Menschen, die ankommen, wo sie hin möchten, ob sie bleiben teilweise möchten in Deutschland?
Ja.
Sind einige von ihnen orientiert oder herrscht da große Orientierungslosigkeit einfach?
Also einige wissen, wo sie hinwollen. Die geben auch die Städte an. Man versucht das mit zu koordinieren, wo sie dann untergebracht werden können, wo dann meinetwegen nach Leipzig oder nach Gießen oder wo sie auch hinwollen oder nach Köln. Das wird dann versucht abzuklären. Ihnen wird das auch erklärt, wie sie mit den Bahnen hinkommen können. Also solche Dinge werden gemacht. Es stehen auch Flixbusse bereit, wo sie mit eingebunden werden können, die Bürgerinnen, also die Flüchtlinge. Das wird es schon. Aber wie gesagt, das Problem ist, wenn die ankommen, die haben zum Teil 10-12 Stunden Fahrt hinter sich und kommen teilweise, werden sie von Freiwilligen gefahren, die sie abholen von den Grenzstationen. Und das muss man mal wirklich miterleben.
Haben Sie denn den Eindruck, dass Sie mit dem, was Sie da dort erleben vor Ort, gut klarkommen? Werden Sie irgendwie, wird Ihnen geholfen? Sind Sie da irgendwie,
also,
werden Sie unterstützt?
Untereinander unterstützen wir uns. Aber wie gesagt, ich habe noch nie gehört, dass mal hier ein Politiker zum Helfen gekommen ist. Nicht sich bloß in die Presse zu stellen, sondern zum Helfen.
Gut, jetzt haben wir mit Helge Lind zum Beispiel einen Politiker in der Runde. Sie sprachen davon etwas pauschal von den Politikern, die nur reden würden. Helge Lind selber ist an die ukrainische Grenze gefahren, hat dort Hilfslieferungen hingebracht, Flüchtlinge zurückgebracht. Helge Lind, richtig?
Ja, ist so. Trotzdem finde ich es sehr wichtig, dass das jetzt so schonungslos benannt wird, weil das uns erstmal daran erinnert, das hat es am Anfang gesagt, ob wir wirklich wertschätzend A, mit dem Ehrenamt umgehen und B, ob wir sozusagen nur instrumentalisierende Debatten führen und dann sagen, wir haben es richtig gemacht oder die anderen haben den falschen Ansatz oder wir machen es viel besser, als es damals war. Also das ist dann schon geschmacklos, wenn man die Praxis erlebt. Und ich kann von den Eindrücken her genau das bestätigen. Also ich saß ja auf der Rückfahrt gut 17 Stunden im Bus und erlebe es auch in der Kommune. Im Bus waren wir mit 43 Personen, vielleicht zwei Männer, ein alter und ein junger Mann, der keine Wehrpflicht hatte, sonst Frauen und Kinder, zwei Hunde, eine Katze. Und die Hälfte, ich habe noch nie so eine Stille erlebt wie auf der Busfahrt. Und die Hälfte der Fahrt war, die Katze zu hören. Und wenn man dann die Kinder gesehen hat, später beim Essen, also wie wirklich eingeschüchtert die waren, dann entspricht das wirklich genau dem, was eben geschildert wurde. Also diese, auch nach wenigen Tagen der Kriegserfahrung, klare Traumatisierungserscheinungen und Einschüchterungen. Und das ist auch der Maßstab, also unseres Handels, glaube ich, sich darauf zu orientieren. Und es muss uns einfach auch zu denken geben, wenn dann Ehrenamtliche diesen Eindruck haben, dass Politik sich damit profiliert und zu Sonnen gibt. Und es bedeutet dann auch, in anderer Weise damit umzugehen und auch mehr zu tun, auch mehr als damals geschehen ist, 15, 16, um dieses Ehrenamt, eben war das Stichwort Orden, aber es geht ja darum, auch Betreuung. Also wie betreuen wir die Helfer, die dann auch irgendwann ausgebrannt sind. Und wir haben ein Riesendefizit an psychosozialer Betreuung für Geflüchtete, aber auch die Betreuung für die Ehrenamtlichen muss da sein. Das ist ja nicht so das ist ja eine Selbstausbeutung, eine Erschöpfung. Und am Anfang geht es oft, aber man sieht das über längere Zeit, wie dann auch Leute frustriert werden und auch entlastet werden.
Und deswegen wollen wir zurückgehen nochmal zu unserem Hörer in Dresden, Herr Daschini. Sie haben eigentlich angerufen, um sich zum Thema Gaslieferungen zu äußern. Ja. Ist ja auch Teil des Themas hier, Massenflucht und Energiepreisschock. Wir haben auch schon das kurz angerissen. Es wird diskutiert, brauchen wir einen sofortigen Boykott russischer Energie, so wie es die Amerikaner ja machen. Was ist da Ihre Haltung zu?
Also ich bin der Auffassung, wir Deutschen haben genug erlebt schon und müssen das eigentlich wissen, wie das ist. Wir haben hier die frühere DDR, wir haben eine jahrzehntelange Diktatur gehabt, jahrzehntelange Unterdrückung. Und da hat sich die westdeutsche Wirtschaft auch nicht um uns groß gekümmert. Sie hat es auch bloß ausgenutzt. Aber hier wäre es wirklich angebracht, so schnell wie möglich die Energiefrage abzuklären, das Geld, was wir zu zahlen hätten, auf ein Konto zu bringen, was entsprechend auf einen Fonds oder in Fonds rein, wo was zum Aufbau der Ukraine wiedergenommen wird. Es kann nicht sein, dass man einen Kriegsverbrecher noch obendrein unterstützt. Und ich frage mich hier an die Politiker, die Putin hinterhergefahren sind, ob sie ihre Hände mit Blut beschmiert hatten, weil sie dem die Hand gegeben haben. Das ist für mich das Schlimmste, was es gibt. Und da habe ich die konkrete Frage. Wenn Putin mit seinen russischen Truppen in die Bundesrepublik einfällt, wird da die Wirtschaft dann auch noch betteln um entsprechende Energiereserven? Wird man ihn dann trotzdem weiter bezahlen, um deutsche Menschen zu töten?
Okay, Herr Daschinis, die Frage ist angekommen. Gebe ich an Nina Wagen vielleicht mal weiter.
Ja, ich würde gerne noch einen Satz auch zum Thema Ehrenamt sagen. Ich glaube, es ist richtig und wichtig, dass wir das Ehrenamt jetzt stärken, dass wir nicht alles auf dessen Schultern abladen, dass wir da möglichst wenig Frustration erzeugen und da einfach auch die Hilfe für das Ehrenamt, wie der Kollege es gesagt hat, im Blick behalten. Und auch wenn es sicherlich bei Politikern den einen oder anderen gibt, jeder ist anders, gibt es doch sehr, sehr viele, und das habe ich schon wirklich jetzt feststellen müssen, sehr, sehr viele, die persönlich ins Krisengebiet gefahren sind, wie der Kollege auch, die persönlich mit sehr viel Einsatz helfen, auch wenn nicht die Presse da ist, sondern ganz im Gegenteil. Also ich glaube, wir dürfen da auch nicht alle über einen Kamm scheren, sondern auch da gibt es auf unterschiedlichste Weise sehr, sehr viel persönlichen Einsatz und auch zu Recht von den politisch Verantwortlichen. Was das Thema Energie anbelangt, ist es richtig, man darf sich nicht von Putin erpressen lassen, und wir müssen jetzt auch mit Hochdruck dran arbeiten, uns unabhängig zu machen von russischen Importen. Und ich glaube, zwei Dinge sind wichtig. Kurzfristig die Menschen zu entlasten. Da gibt es jetzt ein Entlastungspaket. Aus unserer Sicht geht es in die richtige Richtung. Hätte man auch mehr sich vorstellen können. Und die zweite Sache ist eben, dass wir eine Energieversorgung ohne Russland mittel- und langfristig sicherstellen müssen. Und da muss die Regierung jetzt auch sagen, wie sie das machen möchte, mit Blick auf den kommenden Winter, mit Blick auf den Winter im nächsten Jahr dann. Wie stellen wir uns da auf? Wie sichern wir da die Energieversorgung? Das muss man ideologiefrei machen, ohne Denkverbote. Und das kann man sicherlich mit Ausbau der Erneuerbaren machen, aber eben nicht nur mittelfristig. Und da schuldet die Regierung aus meiner Sicht noch ein Konzept.
Aber die Frage ist ja, in der Tat, um das nochmal aufzugreifen, Frau Lötsch, vielleicht an Sie die Frage gerichtet, ist es nicht an der Zeit, jetzt selber aktiv zu werden sozusagen und sofort zu sagen, Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, wir stoppen jetzt von uns aus die Energielieferungen aus Russland? Denn es kann ja genauso gut sein, dass es die russische Seite oder Wladimir Putin selber verfügt, und dann steht man plötzlich da.
Ja, das ist natürlich nochmal ein sehr wichtiger Hinweis von Ihnen, dass natürlich auch Putin selber sagen kann, also ich liefere euch überhaupt nichts mehr. Also wir sitzen ja da nicht am längeren Hebel, und darum ist es ja auch die Frage, wie man friedlich in einer Welt zusammenleben kann. Aber wir hatten das ja in der ersten halben Stunde schon diskutiert. Also der erste Punkt, den wir natürlich, ich glaube, da sind sich fast alle einig, wir müssen die Abhängigkeit verringern, sowohl von Russland als auch von allen anderen. Und dazu brauchen wir eben den Ausbau auch der erneuerbaren Energien, und wir brauchen auch, dass bestimmte Regeln abgeschafft werden, wie zum Beispiel in Bayern dieser riesen Zwangsabstand zwischen Windrädern. So kann man das nicht aufrechterhalten. Dann brauchen wir natürlich auch Energiesparmaßnahmen. Und es gibt ja bestimmte Industrien, die sehr, sehr viel Energie verbrauchen, und andere, die weniger Energie verbrauchen. Und dann hat ja die Kollegin Waken das Entlastungsprogramm der Bundesregierung kurz angesprochen. Da geht völlig unter, dass Rentnerinnen und Rentner überhaupt keine Entlastung bekommen. Und das finde ich also sozial nicht hinnehmbar.
Den Punkt in der Entlastungspaket, den möchte ich gerne auch nochmal aufgreifen.
Okay.
Machen wir gleich nochmal. Frau Lütsch ist versprochen, aber Frau Lage wartet noch bei uns in der Leitung. Sie hat uns aus Schleswig-Holstein angerufen. Schönen guten Morgen, Frau Lage.
Guten Morgen.
Was ist Ihr Punkt?
Ich habe drei Anmerkungen, wenn ich darf. Als erstes einfach zu Ihrer Überschrift. Ich bin dafür und glaube, dass wir es schaffen, auch wenn es schwerer werden wird, als wir heute denken, die Flüchtlinge alle aufzunehmen. Mhm. Und ich hoffe dabei, dass das auch viele ukrainische Männer schaffen, über Schmuggelwege oder wie auch immer. Mhm. Und auch junge, desertierte russische Soldaten. Mhm. So, jetzt zum Zweiten. Das ist immer so schnell gesagt, ein Embargo und Putin muss weg. Also ein Satz zu Putin muss weg. Wir wissen nicht, wie dann die politische Entwicklung ist, ob es Bürgerkrieg innerhalb Russlands gibt. Das ist ein Land mit Atomwaffen. Also man muss schon einen Schritt weiter denken. Und das
kann es schlimmer werden als jetzt?
Wenn da irgendwelche marodierenden Gruppen im Land unterwegs sind, die irgendwie keinen Kodex haben, was man mit Atomwaffen machen sollte oder besser nicht, dann kann es noch schlimmer werden, ja. Und jetzt zur Frage des Embargos von Deutschland aus. Das ist auch die Frage. Wenn tatsächlich Hunderttausende Arbeitsplätze wegfallen sollten, dann wissen wir doch gar nicht, wie dieses und sich auch Wut entladen wird dann. Dann wissen wir nicht, welche politische Entwicklung in dieser in unserem Land möglich ist. Wir wissen nicht, welche Parteien dann Oberwasser kriegen. Wir können uns schon was vorstellen.
Also Sie vermuten oder befürchten, dass dann wieder populistische Parteien sich draufsetzen und den Unmut,
ja,
den Ärger
das,
von Menschen ja. aufnehmen und ausnutzen.
Und deshalb meine ich, ist das ein Riesenunterschied, ob das Embargo von Deutschland ausgesprochen wird oder Moskau den Hahn zudreht. Wenn Moskau den Hahn zudreht, gut, und wir wissen alle, auf wen wir dann wütend sein können. Wenn Deutschland dieses Embargo ausspricht, dann ist es die deutsche Regierung. Und dann wird sich die Wut auf diese politischen Parteien, die das beschließen, entladen. Also ja. das ist, und was ich jetzt, was mich wirklich böse macht, ist die Falle, in die die Menschen gelockt werden, indem gesagt wird, jetzt überspitzt ausgedrückt, das bisschen Rezession. Aber du willst doch nicht, dass Menschenleben dafür geopfert werden. Und da behaupte ich einfach, das geht schon längst nicht mehr darum, um Menschenleben. Es geht um den Sieg. Es geht darum, das wird ja wörtlich auch von Politikern und anderen gesagt, den Blutzoll für Russland zu erhöhen. Da zählt überhaupt niemand die Menschenleben.
Das heißt, Sie also, sehen da eine zynische
Politik.
Ich finde,
Politik. Man sollte sie zählen, also damit wir es nicht missverstehen. Aber dass das ausgerechnet in dieser Frage so, ja.
Naja gut, ich meine, ich verstehe es ja. so, dass das Ziel ist, den Krieg schnellstmöglich zu beenden und da diskutiert wird, über welche Mittel
man nutzt. Immer weiter Waffen hineinliefert, Entschuldigung. Da geht es doch um den Sieg.
Das
ist ja ein feiner Unterschied.
Ja, es geht darum, dass die Souveränität des Landes Ukraine respektiert wird.
Ja, dann, ich könnte sehr viel darauf sagen. Glauben Sie mir, das ist ein Fass, das wir da aufmachen. Das ist innerhalb dieser Sendung nicht möglich. Ich meine nur, dass man Menschen jetzt an die Wand stellt hier in Deutschland, also die Bürger, und sagt, so, wenn du jetzt nicht fürs Embargo bist, dann verantwortest du Menschenleben. Das ist nicht fair, das ist nicht reell, das ist einfach eine Falle,
okay.
in die man nicht gehen sollte.
Frau Lage, danke Ihnen für Ihren Anruf, interessante Punkte, die Sie da aufgemacht haben. Ich habe versprochen, wir möchten nochmal über das Entlastungsgesetz auch sprechen, geht ja auch um sozialen Zusammenhalt, den zu gewährleisten weiterhin in Deutschland. Die Ampel hat milliardenschwere Entlastungen beschlossen, jeder Arbeitnehmer bekommt eine Steuerermäßigung von 300 Euro, auch jeder Leistungsbezieher. 100 Euro gibt es für jedes Kind, außerdem wird der Nahverkehr für 9 Euro pro Monat möglich sein. Ein Quartal lang Steuern auf Benzin und Diesel werden reduziert. Herr Lindt, für jeden was dabei, für SPD, Grüne und FDP. Ist es aber ökologisch, ist es sozial gerecht, dass jeder gleich profitiert, ob reich oder arm?
Man muss sehr deutlich sagen, das, was jetzt beschlossen wurde, ist ja der Situation auch geschuldet. Wir brauchen ja noch darüber hinaus, und das wird ja jetzt eine ganz andere Dringlichkeit haben, Fragen der Entlastung in Bezug auf diejenigen, die ohnehin infolge der Klimaschutzmaßnahmen mehr belastet werden. Das scheint mir eine zentrale Frage zu sein. Also auch ohne Krieg hätte sich das nicht mit dieser Plötzlichkeit, aber hätte sich und hatte sich schon gestellt, wie sorgen wir nicht dafür, dass aufgrund der notwendigen Klimaschutzpolitik, die auch noch beschleunigt werden wird, Menschen verarmen, dass sie überhaupt das Leben können, überhaupt den Weg mitgehen können, damit wir nicht eine Mehrklassengesellschaft infolge der Klimaschutzpolitik erleben. Jetzt, also wenn, was Sie genannt haben, diese Pauschalleistungen sind pragmatisch ausgestaltet und schnelle. Das sind ja nicht die dauerhaften Maßnahmen, sondern das sind kurzfristige Entlastungen aufgrund der besonderen
aber auch diese auch kurzfristige Maßnahmen sollten doch vielleicht irgendwie sozial gerecht ausgestaltet werden, oder? So hatte ich die SPD immer verstanden.
Naja, das ist jetzt die Frage. Sie werden ja durchaus auch sozial gerecht gemacht. Also ich finde es wichtig, dass diejenigen, die Transferempfänger sind, die Wohngeldempfänger sind, besondere Berücksichtigung erfahren. Das finde ich notwendig. Dann
die bekommen genauso viel wie ein Gutverdiener.
Ja. Das ist, aber es ist ja so, dass Gutverdiener jetzt auch nicht dadurch schlechtere Menschen sind. Also ich bin gegen ein solches gegeneinander ausspielen. Und wenn wir jetzt eine ganz differenzierte, in dem Sinne absolut gerechte Austarierung hinbekommen, ist die auch entsprechend aufwendiger. Oder spielen wir es mal durch.
Aber weshalb brauchen denn Leute, die 10.000 Euro im Monat verdienen, 300 Euro Gutschrift?
Weil sie auch belastet sind.
Dafür bekommen Rentner und Studenten gar nichts.
Gesine Lutsch vielleicht dazu.
Naja, ich will nochmal etwas sagen. Wir können natürlich jetzt dann auch immer sagen, ja, wieso bekommen dann Transferempfänger das? Was ist denn mit denjenigen, die jetzt nicht Wohngeldempfänger sind und ein bisschen drüber sind? Die sind aber auch betroffen. Also ich warne vor diesem, die verdienen es mehr als die anderen. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und es ist aus meiner Sicht, es gibt ja die Debatte über Rentner, kann ja auch zu Recht erwähnt werden, dass die jetzt nicht explizit enthalten sind, aber ansonsten finde ich ist, dass auch die Mitte der Gesellschaft entlastet wird und zugleich solche, die von Armut bedroht sind oder in Armut leben, tatsächlich Hilfeleistung bekommen. Und das finde ich auch richtig
haben,
so.
Wir haben noch 5 Minuten, die teilen wir gerne auf. Auf Gesine Lötsch und Frau Wagen, bitte Frau Lötsch
zuerst. Ja, vielen Dank. Die Wahrheit besteht doch darin, dass es in einer Nacht hingeschustert wurde und jede der 3 Ampelparteien etwas bekommen sollte, zum Beispiel die FDP ihren Tankrabatt. Und natürlich ist es eine grobe Ungerechtigkeit, wenn die Rentnerinnen und Rentner nichts bekommen. Viele Rentnerinnen und Rentner haben so kleine Renten, dass sie auch in der Rentenerhöhung, die ihnen jetzt, die ist ja immer prozentual, zugutekommen wird, die wird schon von der Inflation weggefressen. Also das ist in einer Nacht hingeschustert, das ist kurzfristig. Und auch die dritte Sache, die sich erstmal sehr gut anhört, dieses 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr, da gibt es einen riesen Verwaltungsaufwand, anstatt man sagt, man möchte die Möglichkeit schaffen, dass die Menschen für einen bestimmten Zeitraum von mir aus unentgeltlich diesen öffentlichen Personennahverkehr benutzen. Und was machen die, die in Regionen wohnen, die keinen haben? Also das ist sehr kurz gesprungen. Ich kann nur noch mal darauf hinweisen, die Energiepreise sind schon gestiegen vor dem Krieg. Und in Italien zum Beispiel hat man gesagt, man will die besteuern, die Energieunternehmen besteuern, man will das abschöpfen und den Bürgerinnen und Bürgern weitergeben. Wir sagen, wir brauchen eine staatliche Preiskontrolle und staatliche Preisregulierung. Das wäre, glaube ich, ein besserer Weg.
Das Rezept der Partei Die Linke von Gesine Lötsch vorgestellt. Nina Wagen dazu vielleicht.
Ja, also ich bin einerseits froh, dass endlich ein Paket gekommen ist. Hätte schon viel schneller kommen können. Es ist in der Tat so, dass man wieder sieht, dass da nach langen Verhandlungen und Uneinigkeit in der Koalition man dann irgendeinen Kompromiss gefunden hat. Die Energiepreispauschale aus meiner Sicht ein Bürokratiemonster, von dem bei weitem nicht alle, die es bräuchten, profitieren. Familienzuschuss schön und gut, wird dann auf den Kinderfreibetrag angerechnet, aber auch nichts, was langfristig die Familien entlastet. Und ÖPNV auf dem Land, wo ich zum Beispiel herkomme, merkt man da eben auch nicht so viel. Man hätte andere Maßnahmen ergreifen können, auch zum Beispiel einen Ausgleich der kalten Progression im Einkommensteuerrecht. Man hätte die Mehrwertsteuer senken können. Das hätte zumindest dann mehr Menschen erreicht als jetzt bei diesen Maßnahmen.
Dauert aber, den Steuertarif anzupassen, sagt Herr Lind. Wir müssen schnell handeln.
Das macht man aber jedes Jahr normalerweise mit dem Jahressteuergesetz und hat man in diesem Jahr eben nicht gemacht. Die Mehrwertsteuersenkung machen andere Länder, kann man bei der EU-Kommission so beantragen und ist auch was schnell geht und auch größere Teile der Bürgerinnen und Bürger eben betreffen würde.
Helge Lind, denken Sie, dass Sie dann nochmal von der Koalition aus nochmal nachsteuern müssen?
Wir haben aus Corona ja gelernt, dass immer wieder Reaktionen auf die Situation erfolgen müssen. Das ist doch eindeutig. Also wir sind ja jetzt erst im Anfang. Wir wissen nicht, wie sich der Krieg entwickeln wird, ob es einen Frieden gibt durch Vermittlungen Israels und der Türkei oder ob es lange anhält. Und davon ist es maßgeblich abhängig, also von der Situation, von der weiteren Eskalation, von Erhöhung der Energiekosten, und wir müssen parallel, das finde ich redlich, dass wir jetzt nicht nur den Notmodus sehen, sondern endlich überlegen, und das wären auch harte Auseinandersetzungen, weil da zwischen SPD und FDP und Grünen auch nicht die Positionen deckungsgleich sind, wie machen wir es dauerhaft? Also wie bekommen wir all das, was noch kommen wird, aufgrund der Umstellung, aufgrund dessen, dass wir die ganze Mobilitätsfrage verändern, dass die CO2-Kosten entsprechend umgelegt werden. Wie bekommen wir eine dauerhafte Lösung jenseits dieser Einmalzahlung? Das ist mindestens so wichtig wie die kurzfristige Reaktion. Und das betrifft dann auch ganz viele, die gegenwärtig vielleicht nicht in der Weise schon die Folgen spüren, die aber, wenn das jahrelang so teuer ist, wenn sie jahrelang spüren, was das für Auswirkungen hat, die dann tatsächlich die Leidtragenden sein werden. Und das betrifft große Teile der Gesellschaft. Und diese Maßnahmen müssen jetzt auch entwickelt werden. Nicht nur Ad-hoc-Maßnahmen, sondern eine dauerhafte soziale Ausgestaltung der Klimawende.
Das Thema wird uns also in den nächsten Wochen und Monaten wird uns erhalten bleiben. Wir werden weitere Runden auch hier in Kontrovers drüber diskutieren, denke ich. Massenflucht und Energiepreisschock schafft Deutschland das? Wir haben diskutiert mit Helge Lind von der SPD, Gesine Lötsch von der Partei Die Linke und Nina Wagen von der CDU. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Diskussionsbereitschaft, Ihre Zeit, die Sie mitgebracht haben. Nach den Nachrichten folgt Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich Dirk-Oliver Heckmann. Ich wünsche Ihnen trotz allem einen schönen Tag.